13 bis 16 hier in Matthäus 5. Hier sagt der Herr Jesus: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eine zweite grundlegende Aussage: Ihr seid das Licht der Welt. Und das ist auch unser Thema unserer heutigen Predigt. Ihr seid das Licht der Welt. Ich möchte mit einer Begebenheit einsteigen, und zwar in einer Nacharbeit, einer Evangelisation. Da war wahrscheinlich anschließend noch ein Bibelstudium angesagt oder ein Glaubensgrundkurs, und da kam eine junge Frau in diesen Glaubensgrundkurs. Diese Frau war von Beruf Telefonistin, und der Evangelist kam mit dieser Frau ins Gespräch und fragte dann: Ja, wie haben Sie denn zu unserer Veranstaltung hier gefunden? Das ist ja jetzt schließlich jetzt noch ein Glaubenskurs halt danach, nach der Evangelisation. Wie haben Sie von unserer Veranstaltung gehört? Diese Frau sagte: In unserem Telefonamt haben wir eine Kollegin. Und diese Kollegin, die ist so ganz anders als die anderen. Wenn Dummheiten gemacht werden, wenn herumgeblödelt wird, dann macht sie nicht mit. Aber wenn es darum geht, jemandem eine Gefälligkeit zu erweisen, dann ist sie immer da. Wenn sie nur durch den Saal geht, dann schauen wir uns an und fragen uns: Was ist mit dieser Frau anders? Sie ist so anders als wir alle. Und genau diese Kollegin, die hat mich hierher eingeladen. Und ich hatte die Kollegin gefragt: Ist diese Veranstaltung eine Gelegenheit, wo ich so werden kann wie Sie? Und dann sagte diese Kollegin: Ja, das könnte solch eine Gelegenheit sein. Und so sagt diese junge Frau: Genau darum bin ich hierher gekommen. Ich möchte gern so werden wie meine Kollegin. Ja, wir haben es gerade gehabt, Zugang bei einer Nacharbeit einer Evangelisation. Und wie wunderbar ist es, wenn infolge so jemand, irgendjemand in eine Gemeinde kommt oder in solch eine Nacharbeit der Evangelisation. Wie wunderbar, wenn man von manchen Christen sagen kann, obwohl man vielleicht nicht mal weiß, dass sie Christen sind: Der ist irgendwie anders wie ich oder wie wir. Und man staunt, wie wunderbar sein Verhalten ist. Und letztendlich ist das, was einen Christen auszeichnen soll. Aus Gottes Wort erkennen wir, es ist eine gewisse Leuchtkraft, die aus einem Christen hervorgehen soll. Wie wunderbar, wenn Christen so positiv auffallen. Oh, das würden wir uns alle wünschen. In unserem heutigen Text haben wir es mit Licht bzw. mit Leuchtkraft zu tun. Und der Herr Jesus sagt hier am Beginn der Bergpredigt zu seinen Jüngern: Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn auch wir zu ihm gehören, wenn auch wir zu seinen Nachfolgern bzw. zu seiner Jüngerschaft gehören — Jünger sind ja Lernende, wir sind auch noch nicht vollkommen, aber wir sind da hineingenommen — wenn wir zu denen gehören, die er, der Herr Jesus, mit seinem kostbaren und teuren Blut erkauft hat, dann sagt er auch zu dir und zu mir heute Morgen: Ihr seid das Licht der Welt, beziehungsweise du gehörst zum Licht der Welt. Sicherlich würden wir eher sagen: Ja, ich weiß nicht, ob ich Licht der Welt bin. Vielleicht kann ich hier und da ein Lichtlein sein, so ein kleines Kerzenlichtlein. Ich würde es mir wünschen, manchmal ein Licht zu sein, aber keine Ahnung, ob ich das sein kann. Ja, ich hoffe, es ein Licht zu sein, würden wir vielleicht manchmal sagen. Doch was sagt unser Herr Jesus hier? Klar und unmissverständlich. Er sagt hier zu uns: Ihr seid ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, du bist vielleicht irgendwann ein Lichtlein, wenn du dich bemühst. Oder ihr werdet ab und zu ein Lichtlein in dieser Welt sein. Nein. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, wenn du zu ihm gehörst, dann bist du auch Licht. Wenn du zu ihm gehörst, dann bist du wahres Licht. Und unser Herr Jesus meint hier kein elektrisches Licht, wie wir es hier an der Decke haben, so schöne Lampen oder Strahler. Nein, wir wissen das alle. Er meint kein künstliches Licht, nein. Er spricht hier von seinem Licht. Er spricht hier von göttlichem Licht. Ja, er sagt, du bist geistliches Licht inmitten dieser geistlichen Finsternis. Lass uns zunächst anhand eines ersten Punktes auf die wahre Lichtquelle zu sprechen kommen. Wenn wir von der wahren Lichtquelle sprechen, dann kommen wir niemals an Gott vorbei, denn von ihm geht letztendlich alles Licht aus. Es geht um das Licht Gottes. Das ist das erste, auf das ich eingehen möchte, das Licht Gottes. Und an diesem ersten Punkt möchte ich zuerst einmal fragen, wer von uns eigentlich die drei grundlegenden Wesensarten von Gott kennt? Ich habe sie schon öfters erwähnt, in Bibelstunden, aber auch in Predigten. Kennst du die drei grundlegenden Wesensarten von Gott? Welche grundlegenden Wesensarten Gottes kennen wir? Gottes Wort sagt uns klar und unmissverständlich, dass Gott erstens Geist ist. Zweitens, dass Gott Liebe ist. Und drittens, dass Gott Licht ist. Das sind die drei grundlegenden Wesensarten Gottes. Gott ist Geist, Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Und heute geht es uns natürlich besonders um das Licht Gottes. Gott ist Licht. Woher weiß der Reinhold das? Irgendwie hat er sich das so zusammengebastelt oder finden wir das im Wort Gottes? Es soll alles aus dem Wort herauskommen und so müssen wir einfach kurz in 1. Johannes 1, Vers 5 hineinschauen. Eine ganz wichtige Stelle. Gott ist Licht. 1. Johannes 1, Vers 5. Wunderbare Erkenntnis. Wohl dem, der das schon erkannt hat, dass Gott Licht ist. 1. Johannes 1, Vers 5, da sagt Johannes, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und er meint hier Jesus Christus oder auch Gott selbst. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wunderbar. Große Erkenntnis. Das können wir uns jeden Tag neu vor Augen halten. Gott ist Licht. Gott ist reines Licht. Bei ihm gibt es gar keine Finsternis. Auch wird uns im Evangelium des Johannes, jetzt waren wir im Brief des Johannes und da können wir auch mal vorblättern in das Evangelium des Johannes. Wieder in Kapitel 1, Evangelium Kapitel 1, Evangelium des Johannes Kapitel 1. Es lohnt sich da kurz reinzuschauen, noch zusätzlich. Da sehen wir zuerst Johannes den Täufer. Und der Jünger oder Evangelist Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, der schreibt von Johannes der Täufer. Dieser, als Johannes der Täufer, kam zum Zeugnis, um zu zeugen von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. In Vers 8 heißt es dann, nicht er, also nicht Johannes der Täufer, war das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Und in Vers 9 wird dann von Jesus Christus gesprochen, wo es heißt, das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Und hier ist von Jesus Christus die Rede, unserem Herrn und Heiland. Also genauso wie Gott Licht ist, so ist auch Jesus Christus Licht. Denn Jesus Christus ist ja wahrhaftiger Gott. Das wahrhaftige Licht, wie es hier beschrieben wird. Jesus Christus ist die zweite Person des dreieinigen Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir glauben an den dreieinigen Gott. Ein Gott und doch drei Personen. Der Vater ist Licht, der Sohn ist Licht und der Heilige Geist ist Licht. das wahrhaftige Licht. Natürlich sind wir da am meisten mit dem Sohn vertraut, weil er in diese Welt gekommen ist. Er ist das wahrhaftige Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Und es ist ja so, wenn Finsternis erleuchtet werden soll, dann braucht es einfach Licht. Und wir wissen, diese Welt und wir Menschen ohne Gott, wir sind Finsternis. Wir sind in Sünde gefallen und wir sind beherrscht von dem Fürsten dieser Welt. Und das ist der Teufel, der ist hier im Regiment in dieser Welt. Die Welt ist voller Finsternis. Und wenn es hier Licht werden soll, dann brauchen wir das wahrhaftige Licht. Wir brauchen Jesus Christus. Es ist ähnlich, wie wenn bei Nacht eine Lampe oder eine Kerze brennt und dann die Nacht, ja die Finsternis erhellt wird. Wir Menschen sind ja oftmals froh, wenn wir auch das natürliche Licht in Anspruch nehmen können. Das sind ja so wunderschöne Vergleiche auch zum geistlichen Licht. Ich denke, wir sind froh. Ja, jetzt ist einigermaßen Tag hier, dieses Licht bräuchten wir jetzt nicht unbedingt, aber wenn es Nacht ist und wir können Licht anzünden. Jeder ist froh, dass er Licht in seiner Wohnung hat, elektrisches Licht, Lampen, wo wir auf den Schalter drücken können. Und da, wenn es Nacht ist, geht auf einmal eine Lampe an und es wird hell. Das ist etwas Wunderbares. Oder draußen am Abend, wenn es Nacht ist. Wie froh sind wir oft, dass an den Straßen oder an den Wegen Laternen stehen. Dass wir einigermaßen was sehen, wo es hier lang geht, auch beim Autofahren, aber auch wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Besonders in der dunklen Jahreszeit, Herbst und Winter. Oh, da ist es unendlich wertvoll, solche Lichtquellen zu haben. Doch auch in diesen Sommermonaten brauchen wir auch Licht. Denn da wird es auch Nacht. Und bei Nacht müssen wir einfach Lichter anzünden. In dieser Jahreszeit genießen wir natürlich noch viel mehr ein anderes Licht. Ja, dieses Licht hat sich jetzt noch nicht so sehr gezeigt in diesem Sommer. Und das ist die Sonne. Ihr wisst, dass ich hier die Sonne meine. Die Sonne gibt ja allgemein auch ein wunderbares, helles Licht. Wunderbar, wenn die Sonne scheint. Da geht auch vielen Menschen das Herz auf. Da sind viele viel freundlicher, als wenn die Sonne nicht scheint. Da gibt es einfach Frohsinn, auch wenn die Sonne scheint. Und über welches Licht freuen wir uns bei Nacht? Auch wenn wir draußen sind und es scheint der Mond, ist auch etwas Wunderbares. Wie wunderbar ist es aber auch bei klaren Nächten die Sterne im Himmel zu sehen. Was geben die für einen wunderbaren Lichtglanz ab? Herrlich. Oh, liebe Freunde und Geschwister, wenn wir uns damit beschäftigen, mit Sonne, Mond und Sterne, wir staunen, wie Gott wunderbar alles geschaffen hat. Wie unendlich kreativ auch unser Herr und Gott ist. Hast du schon darüber nachgedacht? Denkst du immer wieder neu darüber nach? Das ist wunderbar, über die Schöpfung nachzudenken, sich viel Gedanken über Gott zu machen. Ja, selbst der Apostel Paulus nimmt uns in 1. Korinther 15 in dieses Geschehen hinein, wie der Glanz am Himmelszelt ist. Paulus sagt in 1. Korinther 15, 41, einen anderen Glanz hat die Sonne. Und einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch den Glanz. Ja, bei Paulus meinen wir immer, der ist so ein starrer Dogmatiker und er ist immer nur auf das Wort fixiert. Aber Paulus hat auch das Gesamtbild gesehen, hat auch die Schöpfung betrachtet. Er hat auch Sonne, Mond und Sterne betrachtet und stellt sie uns vor Augen in wundersamer Weise. Sonne, Mond und Sterne, auch sie geben Licht. Doch ihr Glanz ist in unterschiedlicher Weise. Schaut es mal an in der Schöpfung. Es ist unterschiedlicher Lichterglanz. Hochinteressant. Das war jetzt eine kurze Ausschweifung von unserem Thema weg. Doch es soll uns nicht um den Lichterglanz der Elemente dieser Schöpfung, sondern es soll uns heute Morgen um das Licht Gottes gehen. Das Licht Gottes. Und wenn wir uns mit dem Licht Gottes befassen, da kommen wir an Stellen wie 1. Johannes 1, Vers 5 nicht vorbei. Wir kommen aber auch nicht am Jakobusbrief vorbei. Denn Jakobus zeigt uns ganz klar auf, dass Gott Licht ist und in ihm weder ein Schatten noch Veränderung ist. Jakobus 1, Vers 17 sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von wem denn? Jakobus sagt, von dem Vater der Lichter. Unser Gott ist der Vater der Lichter. Und weiter sagt Jakobus, bei welchem keine Veränderung ist. Keine Veränderung. Vater der Lichter. Keine Veränderung. Noch ein Schatten infolge von Wechsel. Da ist nicht mal ein Schatten zu finden. Wie wunderbar. Gott ist Licht. Er ist der Vater der Lichter und bei ihm gibt es keine Veränderung. Da ist kein Schatten, auch kein Flecken, noch eine Runzel zu finden. Und jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von ihm, ja von oben herab, von diesem Vater der Lichter. Ja, an solchen Stellen sollten wir es nie vergessen, was wir schon alles an guten Gaben von diesem wunderbaren Herrn und Gott empfangen haben. Denkst du auch darüber manchmal nach, was du schon alles an guten Gaben von diesem wunderbaren Gott bekommen hast? Oh, wir sollten immer wieder darüber nachdenken, ihm dafür danken und ihn preisen. Und bei uns sieht es ja oft so ganz anders aus als bei Gott. Bei Gott ist kein Schatten, kein Wechsel von Licht, aber bei uns, oh, wenn wir auf uns schauen. Wir denken manches Mal, oh, da sind wieder Dinge in meinem Leben, das kann ich nicht einfach so vor Gott bringen. Man möchte es manchmal vielleicht auch verbergen und bis man sich vielleicht mal vielleicht überwindet, alles Gott zu sagen und zu bekennen. Obwohl Gott uns als seine Kinder, als Kinder des Lichtes gemacht hat, trotzdem ist es für uns manchmal so schwer, alles ihm zu bekennen und ihm zu sagen. Wir zögern oft manchmal, obwohl vor Gott und in seinem Licht schon längst alles offenbar ist. Vielleicht willst du dich von diesem oder jenem Fehlverhalten gar nicht unbedingt trennen. Vielleicht gefällt es dir sogar noch, in mancher Sünde zu verharren und zu sagen, oh, ja, nur bis hierher, aber den Rest, das möchte ich noch für mich zurückbehalten. Hast du irgendwelche Dinge, verkehrten Dinge angewohnt, sündhafte Neigungen? Da möchte ich nicht drauf verzichten. Was sind wir nur für Leute? Manchmal sind wir ungehorsam und manchmal wollen wir uns nicht einmal von sündhaftem Verhalten trennen. Doch wisst ihr, beim Vater der Lichter, da ist schon längst alles offenbar. Er sieht alles und er wartet nur, bis du es ihm bringst, bis du an sein Licht kommst mit allen Lebensbereichen. Und wir müssen wissen, dass er uns das, was er will und uns anweist, dass er uns da immer das Allerbeste für uns will. Dass er uns nicht letztendlich irgendwas wegnehmen will und es ist irgendwo ein Vakuum da und jetzt fehlt diese Sache, wo ich vielleicht vorher in sündhaften Neigungen war und ich meine, jetzt kann ich wahrscheinlich nicht weiterleben. Doch, du wirst viel, viel besser weiterleben können als bisher. Weil Gott will nur das Beste für dich und für mich. Nur das Beste. Und wenn ein Vakuum entsteht, dann füllt er es wieder mit Neuem, mit seinen geistlichen Gütern. Und da kommt das Allerbeste dabei heraus. Wie dumm sind wir, wenn wir manchmal in verkehrten Dingen stecken bleiben wollen. Oder denkst du etwa, dass dein Wille besser wäre als Gottes Wille? Denkst du, irgendein Ungehorsam oder irgendeine Sünde wäre besser als der Gehorsam Gott gegenüber und seinen Willen zu tun? Vielleicht möchte dir das der Teufel einflüstern, dass dein Wille besser wäre als Gottes Wille. Doch wenn du Gottes Willen tust, dann wirst du immer das Beste teilhaben. Und du wirst immer auf dem richtigen Weg sein. Und Gott wird dir immer an der Seite stehen. Wir haben also erkannt oder wieder neu erkannt, dass Gott Licht ist. Und dass er die wahre Lichtquelle ist. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Zweitens, werde Licht aus Gottes Licht. Werde Licht aus Gottes Licht. Wer sich zu Gott bekehren will, wer sich zu Gott bekehrt, der weiß, dass er schuldig ist vor Gott. Und er weiß, dass Schmutz ist in seinem Herzen und dass er nicht alles richtig gemacht hat vor Gott. Er weiß, dass er ein sündiger Mensch ist. Das muss man wissen, wenn man sich zu Gott bekehren will. Und dass man Rettung nötig hat. Und vielleicht weiß man dann auch schon etwas davon, dass wenn man zu Gott kommt, dass man dann eben von der Finsternis zum Licht kommt. Doch am Beginn eines Glaubenslebens, denke ich, ist sich kaum jemand so richtig darüber bewusst, dass er jetzt selbst ein Licht ist, wenn er sich zu Gott bekehrt hat. Dass er selbst ein Licht ist. Ich bin fest davon überzeugt, die Jünger, die sich damals an den Herrn Jesus gehalten haben und auch schon an ihn geglaubt haben, die ihm nachgefolgt waren, sie waren sich auch nicht so richtig darüber bewusst, dass sie jetzt das Licht der Welt sein sollen. Die wahre Lichtquelle haben wir betrachtet. Die wahre Lichtquelle ist Gott. Doch jetzt sollen die Menschen durch diese Lichtquelle leuchten. Wie es der Herr Jesus hier sagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber jetzt, wie kann das geschehen? Das ist die Frage. Ein einfacher Vergleich liegt vielleicht an einer einfachen Lampe mit einem Stecker. Das weiß jeder. Was geschieht, wenn der Stecker der Lampe nicht an die Steckdose angeschlossen ist? Was wird geschehen? Ja, es wird gar nichts geschehen, ist ja klar. Das weiß jedes Kind. Die Lampe wird niemals leuchten, wenn sie nicht an die Steckdose angeschlossen ist. Und genauso ist es mit vielen, vielen Menschen. Ihnen fehlt die richtige Verbindung zu Gott. Viele Menschen glauben, dass es Gott gibt. Und sie sagen sogar, ja, ich glaube an Gott. Und doch sind sie nicht mit Gott verbunden. Interessant. Wie so eine Lampe, deren Stecker nicht in der Steckdose ist. Viele meinen, sie hätten die rechte Verbindung mit Gott, indem sie das tun, was die Kirche sagt. Wir wollen hier nicht gegen die Kirche angehen oder schimpfen. Aber viele Menschen meinen, ja, wenn ich das tue, was die Kirche sagt, die Sakramente empfange, regelmäßig in die Kirche gehe oder auch anderen Denominationen angehöre, muss nicht unbedingt jetzt die Kirche sein, es können auch irgendwelche anderen Denominationen sein. Es gibt genügend Sekten und andere. Und sie meinen, ja, das ist der richtige Platz. Hier gehöre ich zu Gott. Doch wir wissen aus Gottes Wort, alles, was an einer wahrhaftigen Bekehrung und Wiedergeburt vorbeigeht, das bringt einen Menschen nicht in echte Verbindung und Gemeinschaft zu Gott. Da ist der Stecker nicht in der Dose. Und ihr wisst, was die Bibel sagt. Gott will, dass die Menschen nicht irgendwo fromme Sakramente oder andere Dinge in Empfang nehmen, sondern Gott will, dass die Menschen umkehren von ihren bösen Wegen, dass sie Buße tun und an den Herrn Jesus glauben. Das ist das Gebot der Stunde bis heute. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du errettet werden, du und dein Haus. Apostelgeschichte 16, 31. Und der Herr Jesus sagt zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, Johannes 3, Vers 3. Du kannst von einem Menschen, der nicht wiedergeboren ist, nicht das verlangen, was Gott von dir verlangt. Geht gar nicht, weil er den Geist Gottes nicht hat. Er muss zuerst von Neuem geboren werden. Dann können wir das verlangen, dass er das tun soll, was hier steht. Dann geht es auch irgendwann und immer mehr. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und er weiter sagt, der Herr Jesus in Johannes 3, Vers 7 zu Nikodemus: Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist ein Muss. Da führt kein Weg dran vorbei. Es gibt keine Alternative. Die Wiedergeburt durch den Glauben an den Herrn Jesus ist eine grundlegende Voraussetzung, ein absolutes Muss. Anders kommt der Stecker nicht in die Dose. Wer nicht von Neuem geboren wird, der kommt nicht zur Lichtquelle. Und er wird niemals an das wahre Licht angeschlossen. Er kann sich noch so bemühen. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus in Johannes 3, Vers 20, denn wer Arges tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht gestraft werden. Ja, ein bisschen Frömmigkeit schon mit der Kirche oder mit sonst einer Denomination oder einer Religiosität gehen, ja, das alles, aber bitte nicht zu nahe. Das ist genau das, was der Jesus hier sagt. Denn wer Arges tut, der hasst das Licht und kommt nicht ins Licht oder zum Licht, damit seine Werke nicht gestraft werden. Wenn aber ein Mensch sich erkannt hat in seiner Sünde und weiß, dass Jesus der Retter ist und sich an Jesus wendet und ihm seine Sündhaftigkeit bekennt, dann wird er von neuem geboren. Dann kommt er zum Licht. Und der Stecker kommt in die Dose und er wird an die Lichtquelle angeschlossen. Er selbst wird Licht, er wird erleuchtet. Das ist das Wunderbare. Es beginnt, wenn man es mal so sagen darf, der göttliche Strom an solch einem Menschen zu fließen. Und damit ist auch der Heilige Geist gemeint. Der Heilige Geist kommt ja in das menschliche Herz. Und weil nun solche Menschen an das wahre Licht, nämlich an Gott bzw. an den Herrn Jesus Christus angeschlossen sind, so bekommen sie Leuchtkraft. Sie sind Glieder an seinem Leib. Und so kann der Herr Jesus zu solchen Menschen sagen, ihr seid das Licht der Welt. Alle, die ihr an ihn glaubt und die ihr heute in dieser Welt seid, ihr seid das Licht der Welt, weil ihr zu mir gehört. Und ob du es willst oder nicht, und ob das du es von dir denkst oder nicht, durch Jesus gehörst du zu diesem Licht. Du bist dabei, wenn du an ihn angeschlossen bist. Dann bist du zum Licht gemacht und durch dich fließt sein Licht. Denn die Welt ist voller Finsternis. Und wir Kinder Gottes, wir sind durch Gott das Licht der Welt. Das sind Tatsachen, die uns das Wort Gottes zeigt. Doch es gibt auch eine Herausforderung für uns. Der Herr Jesus sagt, das Licht darf letztendlich nicht im Verborgenen bleiben. Das Licht darf nicht im Verborgenen bleiben. Und das ist unser dritter Punkt, auf den ich eingehen möchte. Das Licht muss sichtbar sein. Das Licht muss sichtbar sein. Lesen wir hier in Matthäus 5 nochmal den Vers 14. Matthäus 5, Vers 14. Hier sagt der Herr Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Das ist mal eine Sache, auf die der Herr Jesus hier eingeht. Es kann eine Stadt, die auf einen Berg gesetzt ist, nicht verborgen bleiben. Ich persönlich, ich war noch nie in Israel, ich war auch noch nie in Jerusalem, aber ich habe schon viele Bilder gesehen. Das ist wunderbar. Alle diejenigen, die schon mal in Israel waren oder in Jerusalem, die werden es bezeugen können. Jerusalem ist auf einem Berg gebaut, der Berg Moria und oben Zion. Und weil solch eine Stadt wie Jerusalem auf einem Berge liegt, und das ist eine große Stadt, da ist sie auch sicherlich von weitem sichtbar, vom Flachland her. Von verschiedenen Seiten kann man sich sicherlich schon von weitem sehen. Und wir können uns vorstellen, dass der Jesus gerade in diesem Text von Jerusalem spricht. Das ist eine Stadt, die auf einen Berg gebaut ist und die sollte sichtbar sein. Und Jerusalem hätte bereits zur Zeit des Herrn Jesus ein großes Licht sein können. Ja, für alle Heidenvölker. Denken wir zum Beispiel an die Zeit des König Davids. Ach, da stand Israel in Blüte. Die ganze Nation. Und Jerusalem war die Hauptstadt. Der Tempel war zwar noch nicht gebaut, aber alle Welt hat auf Israel und Jerusalem geschaut. Oder denken wir dann an den Nachfolger, an den König Salomo. Boah, der hat Jerusalem zur Blüte gebracht. Er durfte den Tempel bauen, das Haus Gottes. Und selbst die Königin von Saba aus Äthiopien kam nach Jerusalem und wollte Salomos Herrlichkeit schauen. Es ist nicht verborgen geblieben vor allen Völkern, was da geschieht, was da für eine Herrlichkeit ist in Jerusalem. Und diese Stadt, die auf diesem Berg gebaut ist, voller Licht und Herrlichkeit. Naja, wir müssen aber nicht unbedingt in Jerusalem gewesen sein. Denke nur mal an solche Orte, die du schon gesehen hast, wenn wir mehr Richtung Garmisch reinfahren, wo es dann ein bisschen hügeliger wird, die Berg, Bergeswelt so in Vorschein kommt. Da sind auch viele Orte auf dem Berg gebaut. Und wenn du da abends im Flachland fährst und schaust da hoch, boah, da brennen viele Lichter. Toll sieht es hier aus. Es bleibt nicht verborgen, wenn da ein Ort ist. Vor allen Dingen abends, aber auch tagsüber sieht man, oh, da sind Häuser, da sind Dächer und vielleicht auch Türme. Interessant. Genauso wie auch eine Burg, die auf dem Berg gebaut ist. Man sieht sie schon von Weitem. Und so sagt der Jesus, so ist es mit euch. Ihr seid das Licht der Welt. Und eine Stadt, die auf einem Berge liegt, die kann nicht verborgen werden. Genauso wenig kann euer Licht verborgen werden. Das kann man unmöglich verbergen. Denn auch wir sind zu einem Berg gekommen. Da müssen wir mal kurz Hebräer aufschlagen. Das ist eine Stelle, die können wir vielleicht mal gemeinsam noch aufschlagen. Hebräer Kapitel 12. Ja, das ist jetzt eine geistliche Stadt oder die Stadt, in der wir jetzt quasi schon Einzug gehalten haben. Wir sehen sie aber noch nicht jetzt mit unserem bloßen Auge. Aber es ist geschehen. Der Schreiber des Hebräerbriefs, er sagt hier in Hebräer 12, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion. Also man kann sagen, zu dem himmlischen Jerusalem und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln. Da sind wir hingekommen, seit wir an den Herrn Jesus glauben. Wir sind Bürger des Himmels geworden. Ein Kind, ja Kinder des Lichtes. Wir sind auf diesen Berg gekommen. Berg Zion, himmlisches Jerusalem, Stadt des lebendigen Gottes. Und wisst ihr, man kann das nicht einfach verstecken, weil Gott dich in sein Licht hineingestellt hat. Und es ist nicht einfach so zu verbergen und zu vertuschen. Vielleicht schaffen wir es eine Zeit lang, aber irgendwann wird man sonst merken, ja, dass mit uns was anders ist als mit anderen. Und Gott will es ja auch gar nicht, dass es verborgen bleibt. Es soll offenbar werden, dass wir zu Gott gehören. Zu diesem himmlischen Jerusalem, zu diesem heiligen Berge gehören. Gehen wir wieder zu Matthäus 5 zurück. Der Jesus spricht hier noch weiter von dem Licht. Also eine Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen bleiben. Dann bringt er noch ein zweites Beispiel. Matthäus 5, Vers 15. Und er sagt weiter, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Ich möchte es das mal kurz erklären. Der Jesus spricht hier von einem Scheffel. Was ist überhaupt ein Scheffel? Wir kennen das in unserem heutigen Deutsch nicht. Ein Scheffel. Ein Scheffel, das war ein römisches Raummaß. Es war ein Gefäß, wahrscheinlich ein Tongefäß, das einen gewissen Inhalt fasste. Umgerechnet fasste ein römischer Scheffel ca. 8,63 Liter. So steht es zumindest bei mir in der Schlachterbibel hinten drin. Und solch ein Gefäß wurde vorwiegend benutzt, um Getreide, Mehl, aber auch vieles andere zu messen und aufzubewahren. Was würden wir nun zur heutigen Zeit sagen, wenn wir das jetzt übersetzen müssten? Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Wir würden sagen, und stellt es unter ein Gefäß oder unter einen Eimer, womöglich. Wenn man einen Eimer oder ein Gefäß drüber stülpt. Das wäre komisch. Wir haben ja in der Adventszeit auch hier, meist hier vorne eine Kerze brennen. Und das wäre schon komisch, sagen wir mal, wenn man hier eine Kerze anzünden würde und ich würde hergehen und würde hier einen Eimer oder ein Gefäß drüber stülpen. Dann würde ich sagen, was soll das? Lass doch die Kerze aus, musst du gar nicht anzünden. Oder wenn wir die Kerze anzünden und man stellt sie da drunter, dass sie auch niemand sieht. Es wär absurd. Wir würden wahrscheinlich alle lachen und sagen, was soll jetzt das? Würdest du ein Licht anzünden und es unter einen Eimer stellen oder setzen? Wahrscheinlich nicht. Denn man wird sich fragen, zu was soll denn das gut sein? Soll es irgendwas bezwecken? Unter einem Eimer oder unter einem Gefäß, wo es verborgen ist, da wird es keinen Nutzen bringen. Oder wenn du eine dunkle, wenn du eine Kerze hättest, eine schöne Kerze, und du wärst in einem dunklen Raum und du hättest Streichholz und du würdest die Kerze jetzt anzünden und sie anschließend mit einem Gefäß oder Eimer überdecken. Hättest du dann einen Nutzen davon? Würdest du den Raum erhellen? Würdest du dich orientieren können in dem Raum? Nein. Wir würden sagen, das wäre auf gut Deutsch eine Lachnummer. Was soll das? Das macht ja keinen Sinn. Wenn wir jetzt an unser eigenes Leben denken und an unsere Gotteskindschaft denken, wenn wir jetzt den Bogen schlagen, dann können wir hierbei vielleicht ein klein wenig verstehen, was Gott durch dich und durch mich bezwecken möchte. Was er vorhat mit dir und mir. Er hat dich nicht dazu angezündet, dass wenn du brennst, dass du dann irgendwo da unten agieren sollst, unter dem Tisch oder unter dem Eimer. Er will, dass dein und mein Licht in dieser Welt leuchtet. Ihr seid das Licht der Welt. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern wohin? Auf den Leuchter, sagt der Jesus. Es muss erhöht werden, dieses Licht. Es muss sichtbar werden. Zumindest muss es auf dem Tisch stehen, dass es jeder sieht. Früher hat es natürlich schöne Leuchter gehabt. Wir denken da auch an die Menorah, den siebenarmigen Leuchter in der Stiftshütte. Wunderbar. Man hat das Licht hochgestellt und es wurde von allen gesehen. Allein schon an dieser Stelle erkennen wir, dass wir uns als Kinder Gottes in dieser Welt nicht verstecken sollen. Und dass es Gottes Wille niemals war, dass Christen irgendwo hinter dicke Mauern gehen oder in ein Kloster und sich verbarrikadieren und sagen, wir sind hier die heilige Truppe und die Welt ist draußen. So funktioniert es nicht. Sondern es soll auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Ein Christ, der sich nur vor den Menschen versteckt, was kann der für eine Leuchtkraft haben? Der kann wenig Leuchtkraft haben. Doch natürlich ist es auf der anderen Seite, es ist ein Spagat, in dem wir stehen. Ein zweischneidiges Schwert. Herr Jesus möchte, dass wir in dieser Welt leuchten. Dass wir uns auch unter den Menschen aufhalten. Aber auf der anderen Seite warnt uns die Heilige Schrift auch an vielen Stellen, dass wir nicht überall mitmachen sollen. Du musst aufpassen, wo du hingehst und was du mitmachst. Du sollst auch nicht dich mit diesem Weltlauf gleichstellen, sondern du sollst dein Wesen verändern durch die Erneuerung deines Sinnes nach Römer 12, Vers 1 und 2. Wenn wir draußen sind, wenn wir unter den Menschen sind und wir können uns ja gar nicht von allem zurückhalten, das geht ja gar nicht. Der Herr hat uns ja bewusst mitten in diese Welt hineingestellt. Aber in dieser Welt sollen wir uns so verhalten, wie Gott es will. Und das ist das Geheimnis. Wie denn? Wir sollen uns wie Kinder des Lichtes verhalten. Und nicht wie Kinder der Finsternis. Das ist ein Unterschied. Und wenn wir uns wie Kinder des Lichtes verhalten, dann können wir auch leuchten inmitten dieser Welt. Aber genau das ist unsere Herausforderung. Nicht wie die Kinder der Finsternis zu wandeln, sondern wie die Kinder des Lichtes. Was sagt unser Herr Jesus als nächstes? Hier noch in Vers 16 und dann kommen wir auch zum Schluss. Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Licht soll leuchten vor den Leuten. Sie sollen unsere guten Werke sehen, sagt der Jesus. Und unser himmlischer Vater soll dadurch gepriesen werden. Tja, an dieser Stelle, da könnte man straucheln. Wenn man das so liest oder zum ersten Mal liest, dann könnte man meinen, man müsste sich jetzt irgendwie vor den Menschen profilieren. Irgendwas muss ich toll machen oder darstellen, damit dass ich auffalle und von den Menschen gesehen werde. Doch wir können sicher sein, dass das genau nicht im Willen Gottes ist. Wenn wir irgendwas darstellen wollen, damit die Menschen uns ja sehen. Denn Gott will ja keine Darsteller. Ganz bestimmt nicht. Überleg mal, wie das in der Zeit war, als der Herr Jesus hier auf Erden war. Als er in Israel war. Gab es da auch Leute, die etwas darstellen wollten? Oh ja. Ihr wisst, wen ich meine. In erster Stelle waren es die Pharisäer. Die religiösen Menschen. Oh, sie sind toll gekleidet durch die Straßen gegangen und haben sich gefreut, wenn alle schön gegrüßt haben. Oh, da kommt ein Pharisäer, und sich verneigt haben vor ihnen. Und wenn sie sich an die Straßenecken gestellt haben und ihre Quasten und Gebetszettel hervorgeholt haben und da gebetet haben, an den Strahlen, oh, schau mal den an, das ist ein ganz gottesfürchtiger Mensch. Und wenn sie dann noch irgendwie gezeigt haben, wenn sie wem was gegeben haben, oh, schau mal, dem habe ich das gegeben, und ihre frommen Werke vor den Menschen ausgeübt haben. Unser Herr Jesus hat sie durchschaut. Und er hat gesagt, ihr seid doch nur Schauspieler. Ihr macht doch nur ein Getue hier und wollt euch selber gut darstellen. Ja, er hat sie sogar Heuchler genannt. Und nicht umsonst ging er gerade mit den Pharisäern und auch mit den Schriftgelehrten, weil er ihre Werke durchschaut hatte, ihre Schöntuerei, ihre Darstellerei, ihre Heuchelei. Darum ging er mit ihnen heftig ins Gericht. Denn durch Schöntuerei und durch Heuchelei kann man für Gott kein Licht sein. Da leuchtet kein wahres Licht. Ja, was meint denn dann der Herr Jesus, wenn er sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen? Wie soll denn das geschehen? Tja, wenn wir von guten Werken hören, so denken wir oft an größere Dinge, die wir tun sollen, dass es ja jeder sieht. Das kann vielleicht auch mal sein, dass der Herr uns größere Werke zeigt. Doch wir können sicher sein, und auch ich persönlich bin davon überzeugt, dass es zuerst darum geht, einen Wandel im Licht zu führen, inmitten dieser Welt. Es geht zuerst um deinen und meinen Charakter, nämlich dass unser Charakter Jesus ähnlich ist und wir Jesus in dieser Welt leben. Ihr wisst alle, was der Heilige Geist aus uns hervorbringen will. Früchte des Heiligen Geistes, wir haben schon so oft gehört, Galater 5, Vers 22, die Früchte des Geistes aber sind Liebe, schön, Freude, Friede, da ist die Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Oh, das zeichnet einen Christen aus. Und genau das ist es, wofür sich auch die Welt interessiert. Der ist so anders wie wir. Was ist bei dem anders? Wie angenehm, wenn man so jemanden um sich herum hat, mit dem man diese Dinge Tag für Tag sehen kann. Jemand, der echte Liebe hat, der Freude hat, der friedlich ist, der geduldig ist, der freundlich ist, der gütig ist, der treu ist, der sanftmütig ist, der sich selber im Griff hat, der selbstbeherrschend ist. Vielleicht haben wir manchmal eine Sehnsucht nach diesen Eigenschaften. Und oft sehen wir so viele Mängel an uns, ich persönlich auch. Es ist nicht immer alles da, was hier steht. Doch, liebe Freunde und Geschwister, solch ein Verhalten, das macht das Christsein für andere in dieser Welt attraktiv. Und wie es bei dieser Telefonistin war, wir schauen ja alle nach und denken, bei der ist etwas anders als bei uns. Und diese Telefonistin wusste es wahrscheinlich nicht einmal. Sie hat einfach das gelebt, was die Bibel sagt. Oder ich denke an einen amerikanischen Missionar, der in Österreich tätig war. Und zwar die letzten 20 Jahre. Der viele, viele Menschen erreichen konnte. Und ich kann nur darüber staunen, wie der das gemacht hat. Der auch etliche Gemeinden gründen konnte. Man kann sagen, er war jemand wie der Apostel Paulus in Kleinasien, so war er ein Mann in Österreich. Nur dass er kein Wort Gottes schreiben konnte. Aber wie viele Menschen er erreicht hat. Natürlich hat nicht jeder die Gabe, solch ein Missionar zu sein und Menschen in dieser Weise zu erreichen. Doch dieser Missionar, der hatte sich einfach mit verschiedenen Menschen eingelassen, die Gott ihm in den Weg geführt hat. Mit dem einen ist er zum Skifahren gegangen, mit dem anderen zum Tennisspielen, mit dem dritten vielleicht zum Schwimmen oder sonst etwas. Und hat mit diesen Menschen Gespräche geführt, hat mit ihnen Freizeit verbracht und hat mit ihnen über Jesus geredet. Und manch einer hatte gefragt, was ist es an diesem Mann? Was ist es, dass er so anders ist wie wir? Was ist es, was er hat und was ich nicht habe? Ein Geschäftsmann hatte sogar auf unlautere Geschäfte verzichtet. Er hatte vorher viel Gewinn gemacht über unlautere Geschäfte, ich meine im Immobilienbereich. Und er hatte zu diesem Missionar gesagt, ab jetzt will ich keine unlauteren Geschäfte mehr machen. Ich will ehrlich sein. Und er sagt zu diesem Missionar, ab heute will ich an deinen Jesus glauben. Er hat zu diesem Missionar gesagt, ich will an deinen Jesus glauben. Das ist schon gewaltig. Was würdest du sagen, wenn heute du zu jemandem solch eine Beziehung hättest oder jemanden Jesus so lieb machen könntest und dass er Jesus in deinem Leben sieht, dass er irgendwann sagt, du, ab heute will ich an deinen Jesus glauben. Das ist gewaltig. Sicherlich ist nicht jeder in entsprechender Weise begabt und kann auch nicht jeder so Beziehungen zu Menschen aufbauen, wie das manche tun können. Ich würde es mir manchmal auch noch mehr wünschen. Doch eines kann jeder, da kann sich keiner von uns rausnehmen, eines kann jeder, nämlich so leben und sich so verhalten, wie es Gott von einem Kind des Lichtes erwartet. Da kann jeder an sich Veränderung geschehen lassen durch Gottes Geist, sich immer mehr in das Bild Jesu hineingestalten lassen. Und wisst ihr, genau das zieht Kreise, egal mit wem du es zu tun hast. Und diese Leute, die werden dir es nicht sofort sagen, dass bei dir was anders ist. Aber sie werden dich beobachten. Vielleicht möchtest du wissen, ja, ich bin anders als die anderen. Oh, das ist schön und gut, dass der das jetzt gesagt hat. Nein, Gott wird es dir manchmal auch einfach gar nicht aufzeigen. Aber die Menschen beobachten dich. Wenn wir so leben und diese Charaktereigenschaften hervorbringen, wie sie Kinder des Lichtes haben sollen, genau dann scheint dieses Licht inmitten der Finsternis. Dann bist du Licht in dieser Welt. Vielleicht denken wir manches Mal, Hauptsache wir verteilen wieder ein paar Schriften, um Menschen zu erreichen. Hauptsache wir geben wieder ein paar Schriften raus. Wir machen wieder einen Briefkasteneinsatz. Und dann haben wir wieder genug von unserem Christsein gezeugt. Doch wisst ihr, irgendwie hängt noch viel mehr daran. Zum Beispiel verteilte ein eifriger Bibelschüler auf seiner Fahrt nach Hause von der Bibelschule eifrig Traktate im Zug. Er hat es gut gemeint. Allerdings war er ziemlich schlampig angezogen. Ich meine, man kann auch nicht immer die beste Kleidung haben. Als Bibelschüler hat man auch nicht immer das nötige Geld, das ist auch klar. Aber wenn man schlampig herumläuft, da kann man was dafür tun. Kann schlampig oder ordentlich rumlaufen. Jedenfalls, dass er schlampig rumgelaufen ist, das spielt für ihn keine Rolle. Er wollte Traktate verteilen. Und dabei sagte er zu jedem Fahrgast, dem er ein Traktat in die Hand gedrückt hatte, ich wünsche mir, dass sie so werden wie ich. Und auf was sehen die Menschen zuerst? Auf das Äußere. Das Äußere ist nicht immer alles, wir müssen vorsichtig sein. Aber ich habe früher auch schon gedacht, so, wo ich so Gläubige gesehen habe, das waren wahrscheinlich so Leute, die mit dem Herrn Jesus gegangen sind. Also so wie die möchte ich nicht werden. Die waren für mich ein Anstoß, weil sie so komisch rumgelaufen sind. Ich wünsche mir, dass sie so werden wie ich. Vorsicht. Wenn, dann bitte, ich wünsche mir, dass sie so werden wie Jesus. Weist immer von uns weg, weil wir sind auch nie vollkommen. Naja, es gibt auch bessere Beispiele, wie man tatsächlich solch ein Licht sein kann, dass die Menschen tatsächlich die guten Werke sehen. Und darauf kommt es an, auf unseren Charakter und auf unser Verhalten und auf unser Tun, dass sie unseren Vater im Himmel preisen. In einem Bericht hatte ich Folgendes gelesen. Ein hochgestellter Herr, der vom Christentum nichts wissen wollte, das war wahrscheinlich schon in früheren Jahren, und dies auch unverhohlen kundgab, der erfuhr eine gründliche innere Umwandlung. Als er von einem seiner Nahestehenden gefragt wurde, wie denn das so kam, dass er so eine Verwandlung hatte, dann antwortete er, das gute Beispiel und der fromme Sinn meines Dieners ist an mir nicht ohne Wirkung geblieben. Seine Religion lag mehr in seinem Wandel als auf seiner Zunge, als auf seinem Reden. Und dieser Mann sagte, meine Fehler trug er still, aber ich merkte es wohl, wie tief sie ihn schmerzten. Wenn ich in Zorn geriet und beleidigende Äußerungen ausstieß, konnte ich sehen, wie wehe es ihm tat, obgleich er kein Wort sprach. Immer treu und still übte er seine Pflicht und mit manchem guten Werk, das mir durch andere von ihm zu Ohren kam, hat er mich beschämt. Meine Achtung vor ihm bewog mich, in seiner Gegenwart meine Leidenschaft zu zügeln, ja sogar damit zu brechen. Nie habe ich mit ihm über Religion gesprochen. Er lebte sie vor meinen Augen. Und weiter sagt dieser Mann, einst fand ich eine von ihm aufgeschlagene Bibel, und was ich da in der Eile las, erweckte in mir den Wunsch, einer näheren Bekanntschaft mit diesem Buch zu machen. So ist das Leben meines Dieners mir die erwecklichste Predigt geworden. Gott hat ihn zu meinem ewigen Heil zu mir geführt. Dieser Mann kam zum Glauben. Wie wunderbar. Der Diener hatte keine Ahnung davon, was sich da bewegt bei seinem Herrn. Was Gott durch ihn bewirkt. Und dieser Mann, der hat sich bekehrt und am Ende hat der himmlische Vater die Ehre davon bekommen. Und genau solche Dinge und ähnliche meint der Jesus hier in Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Es braucht nichts Großartiges sein. Lebe mit Jesus und durch Jesus. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich möchte zum Schluss kommen. Unser Thema hieß, ihr seid das Licht der Welt. Als erstes hatten wir das Licht Gottes betrachtet. Als zweitens, werde Licht aus Gottes Licht. Und drittens, das Licht muss sichtbar sein. Gott hat dich und mich als Licht in diese Welt gesetzt. Möge unser Licht hell leuchten vor den Leuten. Von uns aus können wir letztendlich nichts tun. Doch ein Leben in Hingabe an unseren wunderbaren Herrn und Heiland. Er vermehrt den rechten Charakter. Und er wird auch die entsprechenden Werke aus uns hervorbringen. Und möge alles dazu dienen, dass andere zu diesem wunderbaren und herrlichen Licht finden dürfen. Möge unser Licht dazu dienen, dass unser Vater im Himmel noch von vielen, vielen Menschen geehrt und gepriesen wird. Dann wird das Ziel erreicht. Amen. Beten wir. Wir danken dir, allmächtiger Gott und Vater, dass du uns dein wunderbares Wort gegeben hast. Und wir zu solch hohem Berufen sind, uns ist es oft gar nicht bewusst. Und du weißt ja, wie oft wir uns lieber verstecken vor den Menschen, vielleicht gar nicht entsprechend auf die Leute zugehen. Wir möchten, Herr, an dieser Stelle auch um Vergebung bitten, wo unser Glaube vielleicht auch oft verzagt, unsere Zunge nicht mal deinen Namen bekennt vor den Menschen. Und da möchten wir ganz neu Mut fassen und ganz neu, Herr, wieder in dein Licht kommen und uns von dir, Herr, erfüllen lassen. Vor allem aber auch, dass unser Charakter und unser ganzes sündhaftes Verhalten, Herr, an dein Licht kommt und durch dein Licht umgestaltet wird. Du, Herr Jesus, sagst, siehe, es ist alles neu geworden bei denen, die von neuem geboren sind. Und so möchten wir auch in diesem neuen Leben wandeln. Wir preisen dich, Herr, dass du es möglich machst, wenn wir eng mit dir gehen und dass du, Herr, uns leuchten lässt inmitten dieser Welt. Es ist so ein großes Vorrecht. Und dafür möchten wir dir danken und möchten beten, dass du, Herr, durch jeden von uns, Herr, noch diese Welt in wundersamer Weise erhellen kannst. In Jesu Namen. Amen.